Heute feiern wir Erntedankfest und ich freue mich, dass ihr gekommen seid, dass wir miteinander feiern können. Ich habe auch mitbekommen, dass wir sogar die Möglichkeit haben, nach dem Gottesdienst nicht nur bei Kaffee und Kuchen zusammenzusitzen, sondern auch miteinander zu essen. Darauf weise ich schon mal hin. Also wenn jemand jetzt schon was auf dem Ofen stehen hat, schnell nach Hause ausdrehen, heute Abend essen. Heute ist nicht nur Erntedankfest. Das ist immer am ersten Wochenende im Oktober. Heute beginnt auch das sogenannte Jahr der Dankbarkeit. Viele christliche Kirchen, Werke und Verbände haben sich zusammengetan, um das Thema Dankbarkeit für ein Jahr und hoffentlich darüber hinaus in das Bewusstsein der Menschen zu bringen. Und das ist gut so. Ich habe diesen Gottesdienst überschrieben, so stand es in den Zeitungen, nicht das Jahr, also J-A-H-R, sondern das Jahr. J.A., der Dankbarkeit. Ich habe das geklaut. Andrea Schneider, eine Pastorin unseres Bundes, hat mir vor einigen Tagen ein neues Buch geschenkt, das sie geschrieben hat, und das hat diesen Titel. Da habe ich gesagt, der ist gut. Den habe ich für heute genommen. Untertitel Erntedank. Wofür ist eigentlich die Ernte da? Dankbarkeit. Heute Nacht wachte ich, wie das bei alten Männern manchmal so ist, auf und ich dachte, Jürgen, du kannst eigentlich unheimlich dankbar sein. Du bist seit über 36 Jahren mit der Frau, die du liebst, verheiratet. So lange hat sie es mit dir ausgehalten und dir unendlich viel geschenkt. Du hast tolle Kinder und Enkel, du hast satt zu essen, eine tolle Gemeinde und zwei wunderbare Arbeitsplätze. Natürlich, wir Deutschen haben ja neben den Hirnlappen, die alle anderen Menschen haben, auch noch den Jammerlappen und auch dazu fällt mir was ein. Aber muss das immer sein? Dann verlernt man Dankbarkeit. Es gibt für den Startschuss eines Jahres der Dankbarkeit wohl keinen besseren Tag als das Erntedankfest. Ein Fest, das in vielen Ländern der Erde gefeiert wird, aber an unterschiedlichen Tagen. Wer zum Beispiel mit Amerikanern Kontakt hat, weiß, der Thanksgiving Day ist nicht heute. Der ist irgendwann anders im Jahr und man isst da Truthahn oder so, soweit ich das mitbekommen habe. In der christlichen Kirche gibt es das seit dem 3. Jahrhundert. Da es ganz unterschiedliche Klimazonen gibt und die Ernte auch zu ganz verschiedenen Zeiten beendet ist, gab es von Anfang an kein gemeinsames Datum. Im Judentum gab und gibt es zwei vergleichbare Feste. Das Schavuot, das Wochenfest nach Beginn der Ernte, und das Sukkot, das Laubhüttenfest im Herbst am Ende der Lese. Da heißt es, im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, übrigens viele der Bibelverse, die ich lese, sind in Deutsch und Englisch in den kleinen Begrüßungsheften, die ihr am Eingang bekommen habt, wenn es reicht. Aber ich glaube, es könnte gerade noch so hinkommen. Da heißt es, du sollst auch das Fest der Ernte des ersten Ertrags deiner Aussaat auf dem Feld halten. Ebenso das Fest der Lese am Ende des Jahres, wenn du den Ertrag deines Feldes eingebracht hast. Wenn man das mal ganz anders ausdrückt, dann heißt das, dass Gott sagt, du sollst dir Zeit nehmen, dich über das zu freuen, was du hast. Du sollst es feiern, fröhlich sein über das, womit du beschenkt worden bist, wofür auch die Arbeit deiner Hände gesorgt hat. Die Ernte spielte im Leben der Menschen eine riesige Rolle. Sie waren viel näher direkt dran an den Früchten des Feldes, als die meisten von uns das heute sind. Viele bauten selber an. Sekundärprodukte gab es kaum, die stellte man eben selber her. Das gehörte zum Leben der Menschen in dieser Zeit. Ich glaube, da wird gerade danach gesucht, was hier, bei wem es hier piept. Ah, okay, eine Endlosschleife. Na gut, schauen wir mal. Was ist Ernte? Natürlich denkt man bei dem Wort Ernte zuerst einmal an etwas, was man auf dem Feld oder, was vielleicht der Wirklichkeit vieler von uns noch näher kommt, im Garten ernten kann. Etwas, was besser und ertragreicher wird, wenn Zeit und Arbeit da hineingesteckt wird. Hier, ich denke jetzt mal so an die Region hinter mir, an der Ahr, erleben wir das jedes Jahr bei der Traubenernte. Die wachsen ja nicht einfach so, sondern da ist eine Menge Arbeit zu tun. Bereits im Winter müssen die Reben beschnitten werden, im März und April. werden die Fruchtruten vorsichtig nach unten gebogen und festgebunden. Im Sommer müssen Triebe, die keine Frucht angesetzt haben, ausgebrochen werden. Und dann kommt irgendwann die Ernte und einer der besten Tropfen, die Deutschland zu bieten hat, werden dann entsprechend hergestellt. Aber da gibt es vieles, was der Winzer nicht planen kann. Da kann die Wärme im April Triebe grünen lassen, plötzlich einbrechender Frost in einer Mainacht zerstört sie wieder. Da spielt die Sonne eine wichtige Rolle und manches mehr. Und das kriegen wir nicht hin. Methoden, um das so zu machen, wie es sein soll, da hat noch keiner entwickeln können. Nie ist es wirklich sicher, was dabei herauskommt. So gibt es Jahre mit hohen Ergebnissen und solche mit wenigen. Vieles kann man machen, manches aber auch nicht. Und das gilt genauso natürlich auch für vieles andere, was auf Feldern, in Gärten und sonst wo heranwächst. Es bleibt die Abhängigkeit vom Geschehen in der Natur, letztlich die Abhängigkeit auch von Gott. Das ist richtige Ernte. In unserer Gesellschaft haben nicht mehr sehr viele Menschen damit so ganz direkt zu tun. Die kaufen nur das, was da entstanden ist. Aber es gibt auch andere Ernten. Die Ernte unserer Arbeit entdecken viele von uns zum Monatsende oder auch am ersten des Folgemonats auf ihrem Konto. Auch das ist Ernte. Eine Ernte unserer Arbeit ist auch freie Zeit, der Urlaub, der uns zusteht. So ist das heute in Deutschland geregelt. Und heute ist uns wieder sehr bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, solche Ernte zu haben. Wir ernten, damit wir die Produkte derer, die die echte Ernte vom Feld einbringen, kaufen können. Das Ergebnis unserer Arbeit. Auch wenn die Texte des Alten Testamentes in einer ganz anderen Gesellschaft und Kultur entstanden sind, entdecken wir hier, wie Menschen, die Gott begegnet sind, sein Denken erfahren haben. Und da gibt es etliche Texte, die sprechen auch von der Ernte. Und es ist interessant zu lesen, was Gott über die Ernte zu sagen hat. Da heißt es zum Beispiel in 2. Mose 23, Vers 19, von den Erstlingsfrüchten deines Ackers sollst du die besten in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Oder im 3. Buch Mose, Kapitel 19, wenn ihr die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben, sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ernte, das ist nicht nur etwas, worüber man sich selber freuen konnte. Diese Freude sollte man auch weitergeben. Gott, der Schöpfer, weiß, dass Menschen auf Beziehung angelegt sind und dadurch bereichert werden. Deswegen werden wir aufgefordert, mit dem, was wir ernten, was wir erwirtschaften, was wir verdienen oder wie man es ausdrücken will, an Gott und auch an die Armen und Fremden zu denken. An Gott und an die Armen und Fremden. Denke an Gott. Wir haben es gehört aus diesen beiden Bibeltexten in 2. Mose 23 und 3. Mose 23, dass davon gesprochen wird, bringe das, was du geerntet hast, hier heißt es sogar, die besten von den Erstlingsfrüchten in das Haus des Herrn deines Gottes. Und in 3. Mose 23, den Vers hatte ich noch nicht gelesen, da heißt es, wenn ihr in dem Land, das der Herr euch geben wird, die Gerste erntet, dann sollt ihr die erste Garbe davon dem Priester übergeben. Am Tag nach dem Sabbat übereignet der Priester sie symbolisch dem Herrn. Dann wird der Herr sie als Opfergabe annehmen und euch sein Wohlwollen zuwenden. Auch dieser Vers steht in dem Flyer, den ihr bekommen habt. Erst, so schreibt, heißt es dann weiter im 3. Buch Mose, wenn ihr eurem Gott diese Gaben gebracht habt, dürft ihr Brot und frische oder geröstete Körner von der neuen Ernte essen. So war das damals im Volk Israel. Ein Gesetz des alten Bundes. Buchstäblich hat das natürlich mit der Lebenswelt der meisten von uns überhaupt nichts mehr zu tun. Aber es gibt hier einen Grundgedanken, den wir entdecken. denke an Gott. Sei zuallererst ihm dankbar. Und da fiel mir ein Wort ein, das im Propheten Haggai zu finden ist, in einer speziellen Situation des Volkes Israel. Ganz am Anfang dieses kleinen prophetischen Buches im Alten Testament heißt es in Kapitel 1, Vers 2 und 3, der Herr ließ den Propheten Folgendes verkünden. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt, dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel aufzubauen. Der, Anmerkung, war zerstört worden. Aber es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Geht das uns nicht in übertragenem Sinn manchmal genauso? Zuerst muss ich mal gucken, dass bei mir alles gut ist. Und irgendwann kommt dann auch Gott vielleicht nochmal an die Reihe. Ich erinnere mich daran, wie Heike und ich muss über 30 Jahre her sein, mal auf einem christlichen Kongress in Wales war. Der ist dann später auch nach Deutschland importiert worden. Spring Harvest hieß der in England und hier heißt er dann einfach nur Spring. Und da wurde eine Aktion gestartet, wo ich schon dachte, was ist das denn? Es wurde aufgerufen, dass man doch bitte, in England trinkt man ja wahnsinnig viel Tee, die Teebeutel, die man gebraucht hat, sammelt und dann auf die Fensterbank legt. Das waren alles so kleine Hütten, die würden dann für die Mission gesammelt werden. Das Ganze war nicht ernst, das wusste aber keiner. Das war nur eine Aktion, die dazu führte, dass an irgendeinem der letzten Veranstaltungen dann davon gesprochen wurde, was für eine Bedeutung es hat, die Liebe Gottes an Menschen weiterzugeben und dass für manche es gerade mal reicht, dass sie gebrauchte Teebeutel dafür zur Verfügung stellen. Naja, also mich hat das schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht, auch wenn wir, glaube ich, keine hatten. Das liegt aber vielleicht nicht daran, dass wir es nicht auch gemacht hätten, sondern dass wir Deutsche sind und eher Kaffee trinken. Aber so ist das ja manchmal. So war das offenbar auch manchmal bei dem Bundesvolk im Alten Bund. Zuerst mal gucken wir, dass bei uns alles gut ist, schön ist, alles in Ordnung ist. Und dann kann Gott auch mal drankommen. Was ist mir wirklich wichtig? Welche Rolle spielt Gott eigentlich in deinem Leben? Außer, dass du sonntags im Gottesdienst sitzt. Darüber freut er sich und darüber freue ich mich auch. In Haggai 1 wird das Volk auch darauf hingewiesen, dass ihre Ernte sehr kümmerlich ausgefallen ist. Da heißt es, merkt ihr denn nicht, weshalb es euch so schlecht geht? Geht ins Gebirge und schlagt Holz und baut meinen Tempel, daran habe ich Freude, damit ehrt ihr mich. Ich weiß, man kann das nicht 1:1 übertragen. Natürlich war damals das Volk Gottes eine Nation. Anders als heute. Heute gibt es nicht ein bestimmtes Volk, das Volk Gottes ist, sondern das Volk Gottes des neuen Bundes erstreckt sich über alle Nationen, über alle rassischen Gruppen. Natürlich gibt es keinen Automatismus, der letztlich bedeuten würde, ich stecke in Gold eine gewisse Investition rein und dann kriege ich auch was anderes dabei heraus, dass man so eine Art Handel mit Gott betreibt. Aber Gott macht deutlich, dass unser Wohlergehen durchaus etwas damit zu tun hat, welchen Platz wir ihm in unserem Leben einräumen. Und Wohlergehen ist nicht gleich gute Ernte oder Reichtum. Wenn wir zuerst an uns und dann irgendwann an Gott denken, dann geht es uns irgendwann auch nicht mehr gut. Dann hören wir auf, so zu leben, wie der Schöpfer des Lebens sich Leben gedacht hat. Gestern wurde ich sehr überraschend, ich fand das ein bisschen gemein, sehr überraschend zu einem Podiumsgespräch am Schluss des Seminartages in Ingelheim eingeladen. Die anderen wussten das schon Wochen vorher. Ich wurde während der Veranstaltung gefragt. Aber naja, man sagt ja dann doch ja. Und dann wurden wir am Schluss gefragt. Links neben mir saß der Pastor der Mainzer Gemeinde, Andreas Ullner, wurde mir gefragt, und zwar in der Reihenfolge, wie wir saßen, Jesus, einen Satz zu ergänzen, Jesus nachfolgen bedeutet. Ja, und dann sagte er, leben. Dann hat er mir mein Wort weggenommen. Musste ich mir irgendwas anderes einfallen lassen, so geht das dann, wenn man so kurzfristig informiert ist. Aber ich glaube, dass mein Nachbar zur Linken eigentlich den Kern getroffen hat. Jesus wirklich nachfolgen. ihm Raum im Leben geben, den ersten Platz geben, das bedeutet wirklich Leben. Das ist gelingendes Leben. Das heißt nicht, man ist immer reich und alles geht gut und man wird nie krank, sondern das heißt, ich weiß, ich bin in Gottes Hand und er sorgt für mich, er ist da in allem, was mir geschieht. Das ist wirklich Leben. Und dafür dürfen wir Gott dankbar sein. Diese Dankbarkeit scheint sich aber nach dem, was das Alte Testament beschreibt, nicht nur in Worten und Liedern auszudrücken, das ganz bestimmt auch. Da haben wir ja sogar ein ganzes Gesangbuch im Alten Testament, das viel von Dankbarkeit beinhaltet. Aber es drückt sich auch darin aus, dass Gott Teil hat an dem, was wir geerntet haben. Im Alten Testament war das sogar genau geregelt. 10% des Einkommens. Im Neuen Bund ist das ins eigene Ermessen gestellt. Die Regelungen bezüglich Steuern, Urlaub und so weiter sind in den einzelnen Ländern unserer Erde so unterschiedlich, dass überhaupt keine allgemeinen Regeln genannt werden können. Es gibt keine Vorschriften. Volk Gottes ist kein Staat, deswegen lehnen wir es auch ab, dass der Staat Steuern für unsere Gemeinden einfordert, obwohl das möglich wäre von unserem rechtlichen Status her. Aber damals wie heute ist das Volk Gottes angewiesen auf das Ja unserer Dankbarkeit. Auch ausgedrückt in Zeit und Geld. Manche Gemeinden in unserem Landesverband und Bund sind auch deswegen entstanden, weil Menschen Gott Zeit zur Verfügung gestellt haben. Weil Menschen Urlaub genommen haben, um bei Einsätzen und Aktionen Menschen die Liebe Gottes in Wort und Tat nahezubringen. Sie haben gesagt, ich habe so und so viele Wochen Urlaub und davon will ich einen Teil zur Verfügung stellen, um zu helfen, um zum Beispiel die Gemeinde in Landstuhl zu gründen. Das, was sie haben, nicht nur für sich, wollten sie für Gott geben. Und in der Regel waren sie dankbar, dass sie das tun konnten und bereichert. Gunnar hat es eben schon erwähnt, unser Gemeindeleiter, der eben die Bekanntmachung gemacht hat, dass da gestern einige von uns in Ingelheim einen ganzen Tag bei schönem Wetter damit verbracht haben, sie schulen zu lassen. Am Seminartag in verschiedenen Bereichen, Seelsorge, Predigt und so weiter, waren Themen, die dort angeboten worden sind. Und einige haben die Möglichkeit gehabt und haben sich dann auch dafür entschieden, dorthin zu fahren, um etwas zu lernen. Und ich glaube, sie haben es nicht bereut. Jemand sagte mir heute Morgen noch, das war nicht nur von dem Seminar her gut, sondern auch der Austausch, das Treffen, das Kennenlernen mit anderen aus anderen Gemeinden und auch zu merken, wir sind ein Bund und gehören mit anderen Gemeinden zusammen. Man wird bereichert, aber sie haben Zeit, die eigentlich auch Freizeit hätte sein können, zur Verfügung gestellt. Die Texte des Alten Testamentes über Ernte laden uns aber eben nicht nur ein, Gott etwas aus Dankbarkeit zur Verfügung zu stellen, sie laden auch ein, an andere zu denken. Ich lese noch einmal aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19. Wenn ihr die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Schon bei der Ernte soll der Landwirt also an die Armen und Fremden denken. Etwas liegen lassen, damit andere Menschen es einsammeln können. Interessant ist, dass es nicht nur um Getreide geht. Das Grundnahrungsmittel, womit man sich sein Brot backen kann und davon satt wird. Es werden auch Weintrauben genannt, die den Armen übrig gelassen werden sollten. Ein Genuss und auch Heilmittel. Und wir wissen, was man damit alles machen kann. Man kann sie essen, aber man kann sie auch in verschiedenen Varianten trinken. In Israel hauptsächlich in der Sorte, die man hier in der Gegend auch kriegt, weil Kühlmittel damals nicht zur Verfügung waren und jeder Saft gärt. Hier nennt man das jetzt Sauser oder Federroter oder sowas. Das ist dann der Anfang. Da heißt es auch in 5. Mose 24, wenn ihr die Oliven von euren Ölbäumen schüttelt, dann sucht nicht hinterher noch die Zweige ab. Lasst den Rest für die Fremden, die Waisen und die Witwen. Wenn ihr in eurem Weinberg die Trauben erntet, dann haltet keine Nachlese. lasst den Rest für die Fremden, die Waisen und Witwen. Denkt daran, dass ihr in Ägypten Sklaven gewesen seid und handelt danach. Hier wird also auch die Erinnerung wachgerufen, ihr selber wart doch auch einmal in einer solchen Situation. Sammelt nicht noch mehr, sondern gebt ab, so dass es die anderen selber einsammeln können. Denn es geht ja auch nicht darum, ein Schlaraffenland zu schaffen. Es geht darum, anderen zu ermöglichen, dass sie etwas tun können, damit es ihnen besser gehen kann. Gott sieht das, was uns gehört, immer auch als etwas an, das wir teilen sollten. Ich habe euch eine kleine Karte mitgebracht. Das ist schon ein Bild aus dem Kalender. Ihr könnt sie schon verteilen. Dankeschön. Das ist ein Bild aus dem Kalender 7 Wochen Leben mit Passion, der vom Dienstbereich Mission unseres Bundes auch im kommenden Jahr wieder herausgebracht wird. In dieser Karte ist neben Nahrungsmittel, die wohl so aus den verschiedenen Windrichtungen kommen, ein Bibelvers genannt aus Lukas 13, Vers 29. Es werden kommen von Ost und West, von Nord und Süd zu sitzen am Tisch. Und da ist wirklich im Zusammenhang in Lukas 13 davon die Rede, dass zu denen, die zum Volk Gottes gehören, aus aller Welt Menschen dazukommen. Ein bisschen erleben wir das gerade in unserem Land. Und das ist eine wunderbare Sache. Wir gehören zusammen mit den Menschen, die als Christen ihr Land verlassen mussten oder solchen, die es hier werden können. Das erleben Gemeinden auch immer mehr, dass muslimische Syrer in deutschen Gemeinden Christen werden und auch mit dazugehören, von Ost und West, von Nord und Süd, verschiedenste Nationen kommen und freuen sich. Darüber dürfen wir uns auch freuen. Und wir dürfen beschenkt werden dadurch, dass wir teilen. Andrea hat am Anfang des Gottesdienstes schon hingewiesen auf das Ereignis, das gestern sich zum 25. Mal jährte. Die offizielle Wiedervereinigung unseres Landes, begonnen hat sie ja eigentlich schon 1989 am 9. November. Das andere war dann nur noch ein festgelegtes offizielles Datum. An diesem Datum, also gestern vor genau 25 Jahren, hat der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker beim Festakt zur Wiedervereinigung in Berlin gesagt, aber kein Weg führt an der Erkenntnis vorbei, sich zu vereinen heißt teilen lernen. Durch den sogenannten Solidaritätsbeitrag, der immer auf unserem Gehaltsauszug auftaucht, teilen wir seitdem mit den Menschen im Osten Deutschlands. Bis heute. Die meisten von uns haben sich schon dran gewöhnt. Die sehen das gar nicht mehr. Höchstens, wenn sie im Folgejahr dann ihren Lohnsteuerjahresausgleich eintippen oder so, dann gehört das halt auch zu den Sachen, die man dabei benennen muss. Aber haben wir auch gelernt, freiwillig zu teilen, weil Menschen unsere Hilfe brauchen? Ich habe den Eindruck, dass zumindest ein Teil der Bevölkerung unseres Landes das noch lernen muss. Und ich habe auch den Eindruck, dass die, die das lernen, beschenkt werden. Jesus hat einmal die Geschichte von einer Witwe erzählt, die nur 2 ganz kleine Münzen in den Opferbeutel wirft. Heute könnte man vielleicht sagen, so 2 5-Cent-Stücke oder sowas. Ganz wenig Geld. Aber es war alles, erzählt Jesus, was diese Frau hat. Sie, die Arme, gibt das, was sie hat, für das Reich Gottes. Da kommt es nicht auf die Menge an. Die mag sehr unterschiedlich sein. Und ich weiß, in unserer Gesellschaft ist das wohl auch nicht denkbar, dass jemand alles gibt, dann muss er ja unter der Brücke leben. Aber geben bereichert. Auch den, der das tut. Deswegen spricht Gott ja davon. Nicht, weil er uns schaden will, sondern weil er weiß, wir sind eine Menschheit und gehören zusammen, dürfen einander helfen. Wirkliche Dankbarkeit zeigt sich darin, dass ich nicht alles für mich behalten will. Dass ich den sehe, dem ich alles verdanke und an seinem Reich mitbaue. Dass ich weiß, Gott ist der, dem ich dankbar sein darf. Und wenn ich Ja zu meiner Dankbarkeit ihm gegenüber sage, bedeutet das auch, dass ich etwas von dem, was ich an Zeit oder Geld oder beidem habe, auch für ihn gebe. Es bedeutet auch, dass ich meine Mitmenschen sehe und ihnen von dem, was ich habe, abgebe. Auch das darf meine Zeit und mein Konto betreffen. Ich möchte übrigens an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass am 21. Oktober hier in der Rhein-Ahr-Halle ein Treffen ist für diejenigen, die als Mini-Scouts Flüchtlinge, die nach Remagen gekommen sind, für 3 Wochen begleiten wollen, einweisen wollen in die wichtigen Orte und Ämter und so weiter, zu denen sie hin müssen. Das ist ein Informationstreffen. Man verpflichtet sich damit noch zu nichts, aber vielleicht kann der eine oder andere an dem Termin, wir werden das auch noch mal mit Uhrzeit hier ansagen. Ernte, das ist nie nur Ertrag für mich. Gott will dich dadurch beschenken, dass du mit dem, was du hast, mit Zeit, Herz und Geld beitragen kannst zum Bau seines Reiches. Dass du Menschen, die Hilfe suchen, helfen kannst. Du wirst nichts verlieren. Nicht horten macht reich. Um das Bild zu gebrauchen, das wir im Alten Testament gefunden haben, nicht auf den Olivenbaum klettern und die letzten Oliven da auch noch abstreichen macht reich, sondern abgeben. Auf etwas, was man auch noch mitnehmen könnte, verzichten, weil andere es noch viel mehr brauchen. Ernte Dank im Sinne Gottes bedeutet auch, mit dem, was wir haben, auch anderen nützen. Abgeben, teilen. Ich lege nachher noch eine Karte draußen aus, die kann man sich vielleicht auch an die Wand heften, an den Computer, Monitor tun oder was sonst auch. Hier ist ein Boot auf dieser Karte, ist auch aus dieser Reihe 7 Wochen Leben mit Passion. Ich habe noch mehr Karten, nee, das ist richtig rum, ja. Da ist ein Wort aus Lukas 14, Vers 22, es ist noch Raum da, eine umstrittene Sache. Ich wollte euch das auch nicht aufdrängen, ich wollte euch es nur mal zeigen. Und wer sich daran erinnern will, der darf es mitnehmen. Ihr seht, ich habe einen ganzen Stapel, es gibt noch mehr. Ich war derjenige, der vor 14 Tagen in Elstal die ganzen Kartons für alle Gemeinden in Südwest mitbekommen hat. Also da kriege ich auch einiges noch wieder, das stand auch gestern noch da. Da gibt es noch mehr, also wer was will, nimmt es mit. Und wenn es nicht reichen sollte, haben wir noch mehr. Ja, nehmt sie mit, denkt daran. Und denkt daran, Gott beschenkt uns. Sei ihm dankbar. Freu dich über das, was er dir gegeben hat. Und deine Freude wird noch größer sein, wenn du bereit wirst, diese Freude mit anderen zu teilen. Mit anderen teilen kann übrigens auch so aussehen, dass ich anderen ganz einfach davon erzähle. So wie eben Martina das gemacht hat, die mit uns teilte, dass sie jetzt eine Arbeitsstelle hat. Sie ist ja nicht wirklich Waffenhändlerin, sondern sie hat den Nachlass ihres Vaters hier verkauft und lebt schon seit 100 Jahren in der Schweiz, nein, also seit langer Zeit in der Schweiz, in die sie dann wieder zurückgehen wird. Und das ist schön. Du bist auch nicht wirklich arbeitslos. Genau, also das ist auch arbeitslos und arbeitslos sind ja auch 2 unterschiedliche Definitionen. Ne? Nein, das ist auch etwas, was wir tun können. Teilen, anderen mitteilen, wofür wir Gott dankbar sind. Und ich glaube, da gibt es etliche unter uns, die da eine ganze Menge zu sagen hätten. Vielleicht haben wir auch gleich dazu noch die Gelegenheit. Amen.